Willkommen zum Snogselling Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go!
Willkommen in unserem Podcast. Man muss dazu sagen, ich habe erstmal verkackt. Wir wollten uns eigentlich in Socks Coffee aufnehmen, aber ich habe den Schlüssel verloren. Ja, Katastrophe, tut mir leid, nochmal an der Stelle. Aber es freut mich umso mehr, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen. Romy ist auch dabei, aber vor allem der Gründer von Elephant Skin. Geil, dass du hier bist.
Danke für die Einladung und der Kaffee schmeckt auch hier gut.
Ja, verrückte Story im Auto. Ich wollte gar nicht zu viel wissen, weil ja, du hast ja losgelegt und es waren so viele spannende Sachen. Vielleicht mal ganz am Anfang von deiner Gründergeschichte. So, hast du was studiert, so blöd es klingt, oder hast du irgendwas in die Richtung gemacht?
Ich sage immer, ich bin einer von der Straße. Ja, also jetzt kein Straßenschläger, aber nein, ich habe nicht studiert. Ich bin mit 14 von zu Hause weg in ein Fußballinternat, habe dann von 16 weg eine professionelle Fußballkarriere gestartet in Wien.
jetzt ist auch noch Fußballprofi.
Ja.
Das wusste ich schon.
Und da kommt jetzt was. Genau, und war sehr spannend, die Reise natürlich. Und im Sport lernt man sehr, sehr viele Attribute, ja, wie man sich durchsetzt, aber doch dann für die Mannschaft arbeiten muss, für sich selber seinen Bereich im Griff haben, aber dann im Bereich der Mannschaft umzusetzen. Und da habe ich extrem viel gelernt und auch sehr, sehr viel
Selbstdisziplin.
Ich war richtiger Fußballprofi, ja. Also mein Bruder ist zwar viel erfolgreicher, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahre Bundesligaspieler. Thomas Reifelshammer spielt in Ried, bei uns in der Heimatgemeinde, ist da schon eine Legende, kann man sagen. Ja, und hat da super Karriere hingelegt. Krass. Und bei mir hat es nicht so geklappt und jetzt probiere ich es. Also war auch wunderschön.
Wie lange warst du da oben?
Ich war in Wien, dann war ich
bei
Austria Wien.
Austria?
Ja, Violett. Dann war ich in Kapfenberg 3 Jahre, sind auch in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann war ich noch bei meinem Herzensverein Austria Salzburg, sind auch die Violetten. Also der richtige Salzburger Verein. Und da war ich dann fast 10 Jahre. Ja. Und nebenbei.
Also warst du jetzt eine komplette Karriere eigentlich gemacht?
Ja, komplette Karriere, ja. Ja.
Krass! Okay.
Ja. Ja, man hat viel Zeit als Fußballer und andere verbringen es halt mit Kartenspielen und Würfeln und ich habe mir gedacht, ich probiere es ein bisschen unternehmerisch.
Also während deiner Fußballkarriere hast du dann schon angefangen, Unternehmer zu sein?
Ja, habe ich angefangen und bei mir war es halt so, dass ich, wie eingangs schon gesagt, ich habe wirklich keine Ausbildung. Also ich konnte wirklich weder ordentlich rechtschreiben, noch Englisch, noch konnte ich einen Computer bedienen und bin dann mit 22 beim ersten Unternehmen einfach ins Auto gestiegen und wir haben da im Bereich Elektrohandel Zubehörprodukte verkauft für Waschmaschinen und Geschirrspüler.
Ja.
Ja, ich bin da im ersten Jahr auch 160.000 Kilometer gefahren, weil ich musste immer wieder im Training sein. Ja.
160.000
Kilometer.
Was sind am Tag dann 500 Kilometer?
Ja, weil ich hatte ja jeden Tag Training, ja, und ich bin in der Früh um 5 los und hab da mir Händler für Händler aufgebaut in Österreich und das war dann in 5, 6
Haben Händler. Das ja Leute mal erkannt?
So. Ja, hat es auch gegeben, ja. Ich schaue auch meinen Bruder sehr ähnlich und das war dann auch hin und wieder mal ganz lustig, weil die Leute gefragt haben, aber wir haben sie doch gerade im Fernsehen laufen gesehen. Und ja, so war das immer sehr spannend und
meine dumme Frage, warum hast du das gemacht? Einfach weil es dir langweilig war oder weil du immer gemerkt hast, ey, Fußball ist ganz nice, aber mein eigentliches Herz ist Unternehmertum oder also ich. Hast du da irgendwie eine Intention?
Also mein Herz war eigentlich immer Fußball und ich habe das nie geplant. Ich habe nie gesagt, so wie junge Leute, die heute studieren gehen, die richtig dafür brennen, die sagen, ich will mein Startup. Ja, das hatte ich nie. Ich hatte nie den Ansatz, dass ich sage, ich will heute Unternehmer werden. Ja.
War das dann eher so ein Exitplan, weil man weiß, okay,
Karrieren von Fußballern sind begrenzt? Wenn man weiß, okay, mit Mitte 30 ist es da meistens spätestens vorbei, oder?
Ich glaube, es war ein Plan von Gott.
Krass. Ja, vor allem, wenn du mit 22 schon angefangen hast, dann bist du ja noch ein junges Talent eher.
Und wir sind da von Liga zu Liga dann aufgestiegen. Also wir waren dann wieder im Profibereich und wir haben ja jedes Wochenende vor Tausenden von Zuschauern gespielt. Und am Montag ist dann wieder abgegangen auf die Straße mit allen Schrammen und hin und wieder auch mit Turban. Ich hatte ja unzählige Cuts und am Montag bin ich dann ausgerückt, geflickt und habe dann meine geschäftliche Tätigkeit gemacht. Aber ich glaube sehr stark, also ich glaube absolut nicht an Zufälle. Ich glaube rein an die harte Arbeit.
Krank. Ey, man muss ja auch sagen, harte Arbeit. Wir haben das ist ja auch eine witzige Story, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Man muss auch dazu sagen, ich mache einmal in der Woche, wenn überhaupt, eher alle zwei Wochen, mache ich meine Mails. Und dann habe ich eine Mail von dir gesehen, irgendwie, ich habe dich gehört bei OMR oder irgendwie so war der Treff.
Genau.
Gucke ich mir mal an. Und dann habe ich dir, glaube ich, direkt einfach in WhatsApp geschrieben, so, hey, oder ich habe dich angerufen, gell, oder irgendwie so.
Ich habe dir eine Mail geschrieben vor 5-6 Wochen, weil ich euch gehört habe bei OMR.
Okay,
also dann machst du die Mails nicht alle zwei Wochen. können wir alles durch das nachweisliche E-Mail-System nachschauen? Ja. Na, Spaß. Ich war am Weg in die Produktion nach Italien, habe euren Podcast OMR gehört. Wir waren da auch mit OMR schon eben, die haben uns auch schon kontaktiert gehabt und haben mal euren Podcast angehört und dann habe ich Ingo angerufen, meinen Co-Founder. Ich habe gesagt, Ingo, jetzt habe ich zwei Leute gerade gehört, die musst du anhören. Ja, die Snox-Jungs, die sind genau wie wir. Die machen was, was gar keine Ahnung haben. Und also so überspitzt gesagt.
Natürlich.
Und dann habe ich bei OMR nachgefragt, ob die ein Intro machen können. Und haben sie ein Intro gemacht und ich habe dann mich bei dir gemeldet und
dann haben wir telefoniert, als ich die E-Mail gelesen habe. Keine halbe Stunde später haben
wir... Du hast mir geschrieben in E-Mail, bitte schreib mir auf WhatsApp und ich habe dich gleich angerufen.
Das war geil.
Ja, wir telefonieren noch.
Ich glaube, du hast sowieso ein Skill. Wir haben gestern E-Mails geschrieben und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die E-Mail rausgeschickt und habe innerhalb von einer Minute habe ich eine E-Mail von einer halben Seite zurückbekommen und dachte, hau.
Ja, das ist auch, glaube ich, eines der Erfolgsgeheimnisse im Verkauf. Dass du aktiv, viele werden einfach mit der Zeit zu passiv. Und ich sage immer, ich kann nicht viel oder ich kann eigentlich fast gar nichts außer verkaufen. Und da muss man einfach so aktiv sein. Und wenn du heute nicht aktiv mehr bist, dann überholen dich die Konkurrenten. Und die Zeit ist so eine schnelllebige. Es wird einfach, man muss einfach heute. Und wenn für uns ist das natürlich ein irrsinniger toller Austausch dann mit euch hier gewesen. Und spannend.
Krass. Von dem 22-jährigen Fußballprofi hin jetzt zur Company, warum du ja auch jetzt hier bei uns sitzt. Was ist in den 10 Jahren noch alles passiert? Hast du da auch richtig große Firmen dann richtig aufgebaut oder bist du dann da die 15 Jahre wirklich als Vertriebler von Haustür zu Haustür gefahren?
Ich sage immer, ich bin so der Vorwerk. Ich habe mein Handwerk wie der Vorwerk Staubsaugerverkäufer gelernt. Ich bin, habe meine ersten Verkäufe aus dem Auto getätigt. Ja, das heißt, ich habe Geschirrspülmittel aus dem Auto rausverkauft, Rechnung geschrieben, Lieferschein geschrieben und bin zum nächsten gefahren. Ja, ich habe jedem Elektrohändler erklärt, warum verkaufst du Geschirrspüler, warum verkaufst du Waschmaschinen? Aber kein Zubehör. Das heißt, wenn dich heute der Kunde fragt, was empfehlen Sie mir für Geschirrspültabs, dann sagst du, machst du Werbung für Company XY und schickst du die Leute in Kaufland oder in Rewe oder in Müller?
Für umsonst.
Für umsonst? Das kann es doch nicht sein. Und ich habe es dann geschafft, ich habe dann ein Premium-Produkt am Markt gebracht mit einem österreichischen Entwickler, Unternehmen. Und der hat gesagt, ja, es klingt eigentlich sehr plausibel. Und wir haben dann, ich glaube, zum fünffachen Preis, 30 Tabs kosten heute im Lebensmittelhandel 3 Euro und wir haben es für 20 oder verkaufen es für 20 Euro. Das Unternehmen gibt es ja noch immer. Ist ein tolles Unternehmen. So habe ich mein Handwerk gelernt. Ja? So
das hast du aufgebaut, das Unternehmen quasi?
Ja,
das
ist dein... von null weg, genau. Und dann
wie viele Jahre hast du das gemacht?
Ich war von 2009 bis
15, so 5 Jahre, 6 Jahre. Sind dann in mehrere Länder und dann, wo ich noch...
Wie viel Umsatz hat das Ding gemacht dann?
Schon ein paar Millionen, ja. Und war auch schön ertragreich.
Und hast du es dann verkauft, oder?
Es hat dann, mittlerweile ist es eingegliedert beim großen Label, ja, die auch produzieren. Und die haben das jetzt da eingegliedert und läuft halt als eigenes...
Und wie bist du da? Bist du dann auch Gesellschafter oder hast du es verkauft dann an die große Firma quasi?
Nein, ich war in dem Unternehmen noch nicht Gesellschafter. Ja, also ich habe das wirklich als
quasi Provisionsbasis.
Genau, als wie wenn das mein Unternehmen gewesen wäre und da hat ein Mensch an mich geglaubt, der hat produziert und der hat mich fahren lassen. Genau. Und der war dann auch ganz ehrlich und hat gesagt, Raphael, ich kann dich nicht mehr aufhalten. Du hast so einen Drive, du musst selber was machen, ja.
Und was hast du dann gemacht? Weil du hast ja dann 5 Jahre das Ding groß gemacht und wahrscheinlich auch echt einiges an Umsatz. So,
ja.
Warst du dann nicht irgendwann abgefuckt, ey, dass das nicht mein Unternehmen ist, weil du hast es ja im Endeffekt groß gemacht?
Ich habe das immer wieder als mein Unternehmen gesehen. Ich hatte nie ein Problem. Also ich habe generell wenig Probleme mit Profilneurose, so wie es, glaube ich, bei vielen Unternehmern. Die stehen sich ja mal teilweise denselben im Weg und dann auch dem Unternehmen im Weg. Aber ich habe das nie hinterfragt eigentlich. Also für mich war das immer so, wie es ist, ja. Ich hatte alle Freiheiten, ich war jeden Tag am Trainingsplatz, am Wochenende hatte ich meine Spiele, tausende Fans jubelten uns zu, wir waren extrem erfolgreich. Ich bin einfach, wie gesagt, ich vertraue sehr, sehr auf den Glauben, auf Gott, ja, und ich glaube, es hat alles einen Sinn
das hast man du mehr kann Geld dann verdient mit dem Spülmaschinenzubehörverkauf oder mit als Fußballprofi?
Ja, also beides zusammen war dann schon eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Ja, also nein, natürlich. Also lass die Leute, wir müssen generell mehr performanceorientiert wieder werden. Ja, wir sind bei uns halt in meinem Umkreis alles so Sicherheitsdenken. Alle wollen viel Geld verdienen, aber wirklich Risiko will keiner eingehen. Ja, und dann ist es mehr so das Beamtentum. Ja, ich sichere mich lieber ab und kriege halt meine paar Euro fix aufs Konto, bevor ich ein Risiko eingehe. War beides sehr, sehr gut. Also das Zusammenspiel war sehr gut, ja.
Ich glaube, Risiko ist das perfekte Stichwort, zumindest um auch die Brücke zu schlagen, über was wir ganz, ganz kurz im Auto gesprochen haben. Mhm. Heute soll es ja vor allem um Elephant Skin gehen, wozu am besten du ein bisschen was sagst, was es für ein Produkt auch ist. Aber ich glaube, so was ich rausgehört habe, das war das größte Risiko, oder?
Ja, also vielleicht noch ganz kurz, also nach der Geschichte, wo ich die Spültabs dann nicht mehr vertrieben habe, habe ich dann mit meinem jetzigen Co-Gründer, auch mit Mingo, die Vision One Eyewear gegründet.
Da haben wir auch hier was liegen.
Ja, die RB Backbrille, ja, die Schwarze Edition, wo wir extrem geile, nachhaltige Brillen in Italien produzieren. Die Brille besteht aus 100% Post-Consumer recycelten Plastik. Da werden aus alten Kaffeemaschinen, alten Staubsaugern die Vermantelungen genommen, werden zu Pellets bei uns in Österreich gepresst und werden dann nach Italien und da werden dann eben die Brillen für den B2B-Markt, das heißt, ich glaube mal, dass das Snox das auch vertragen würde, coole Snox-Brillen. Ja. Bin da operativ, aber jetzt ein Jahr schon immer tätig, habe das aufgebaut, gemeinsam mit Ingo. Habe da auch irrsinnig viel Handwerkszeug, auch, also es war dann das erste Unternehmen habe da irrsinnig viel Handwerkszeug dann auch gelernt. So die ersten unternehmerischen Schritte und ja, es gibt nichts Schöneres, wie seine Ideen selber zu verwirklichen und wenn man darauf Bock hat, nachhaltige Brillen zu machen, dann macht man nachhaltige und wir, was wir machen, der USB von Vision One ist, wir bringen alle Statements dieser Welt, ja, mitten ins Gesicht, das heißt, du kannst Logos, du kannst alles, Schriftzüge am Brillenglas branden. Das schaut dann nicht zu plakativ aus, ja. Wenn dann die Sonne reinstrahlt, siehst du das von außen und du hast eine ganz perfekte Durchsicht von innen. Das heißt, das ist
wie eine normale Sonnenbrille. Also für euch Leute, das ist wirklich eine Brille und da steht quasi auf den Brillengläsern ein Spruch.
Ich kann es gerade lesen, aber Johannes sieht nicht.
Ich weiß nicht. Genau, I'll be back. Und I'll be back war Arnold Schwarzenegger, hatte diese Brille auf. Schaut mal rein, www.vision1.com. iWear.com, da ist auch ein Artikel drinnen. Wir hatten letztes Jahr auch mit Arnold Schwarzenegger ein cooles Event in Kitzbühel. Der hatte diese Brille auch, ich habe die ihm geschickt, weil ich bin ja dann vogelwild nach Amerika. Für mich war in der Vision One ein Thema. Die ganze Welt kennt Arnold Schwarzenegger und kennt die Szene I'll Be Back, wo er sich die Sonnenbrille aufgesetzt hat. Und ich habe gesagt, wenn ich das schaffe, dass sich der unsere Sonnenbrille aufsetzt, weil jeder kennt das, ja. Und ja, dann habe ich es halt...
Wie hast du es geschafft?
Bist du nach L.A.?
Ja, ich habe Ingo gesagt...
Was bist du denn da natürlich?
Ja, ich habe... ja... ja, ich habe eine ganz starke Frau und die unterstützt mich. Das heißt, ich kann alles machen. Ich habe zu Ingo gesagt, sag ich, Ingo, wir lassen uns jetzt ein Muster machen und ich fliege nach Los Angeles. Wie, du fliegst nach Los Angeles? Ich sage, ich fliege nach Los Angeles.
Und wie findet man dann Arnold Schwarzenegger?
Naja, man muss sich halt durchfragen. Man muss halt dann fragen, in welchen Fitnessstudios. Ich wusste, er geht ins Gold's Gym, ja. Und ich habe dann, ich war dann in Los Angeles, habe mir 8 Wochen gegeben, habe gesagt, okay, ja, 8 Wochen, habe geschlafen in einer Garage. Na, das war, da war ich dann schon raus. Okay. Ja, da war ich, das war so, das ist, also ich bin jetzt nicht jeden Tag hin und her gechattet. Na, und habe mir dann Airbnb genommen. Billigste, was es gibt, wirklich in einer Garage, in einer Matratze drinnen, also wirklich Startup Life, ja. Und dann war es so, dass ich einen Freund von Arnold kennengelernt habe. Ja, das war der Klaus Heidecker, ehemaliger Skifahrer. Und der hat gesagt, ja, was machst du da? Und ich habe ihm die Brille gesagt, ich möchte Arnold Schwarzenegger kennenlernen und möchte ihm diese Brille überreichen. Er sagte, ja, er ist heute bei ihm am Abend. Das sind nämlich sehr gute Freunde. Und sage ich, ja, bitte überreiche ihm die Brille. Sagte, das ist, du fliegst extra daher und willst. Und sage ich, ja, und ich werde es. Und dann... habe ich am nächsten Tag einen Anruf bekommen, ich darf bitte nach Beverly Hills kommen. Und bin dann nach Beverly Hills in einen Office-Komplex, habe mich unten angemeldet und dann habe ich dann war ich quasi beim Patrick Schwarzenegger, Patrick Knapp Schwarzenegger ist der Neffe und auch Anwalt und mittlerweile ein sehr guter Freund auch von mir, viel Kontakt zu denen und habe dem meine Story erzählt und der hat gesagt, ja, der Arnold hat die Brille gestern gehabt und sie finden es sehr spannend, was wir da machen und dann haben sie geschafft, dass wir eben auch die Trademark verwenden dürfen, das heißt, dass wir verkaufen diese Brille, also diese Brille gibt es in jeder Müller-Filiale zum Beispiel in Deutschland oder auch online, wir haben es uns dann reingeschafft. Ja.
Und dann hast du an dem Tag Arnold Schwarzenegger gesehen?
Genau. Und dann habe ich ihn und dann sind die Türen aufgegangen, ja, und überall die Fotos und ich habe mich dann so geheim überall fotografiert, weißt du? Ich bin rein, ich zeige euch nachher die Videos, ich bin reingegangen, überall, was der die Schwarzenegger-Statuen mit, wo er bei Batman gespielt hat, dann Wahnsinn, ja. Und in Lebensgröße und dann war da so ein Riesentisch, der war, und da war halt sein Tisch und dann. Ja, sagte, wir sind halt die Türen aufgegangen und dann habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich meine Story erzählen dürfen und er hat gesagt, ich sehe das, also er hat wirklich, der hat das gesehen in den Augen von mir, dass ich das einfach, ja, wollte, ihn kennenlernen und so, ja, hat er gesagt, ja, dann machen wir was und er nimmt sie die Brille mit und wenn es passt, macht er ein Posting. Und das hat er dann auch gemacht aus dem Jacuzzi. Ein paar Wochen später, da war mein Bruder Bolton in Liverpool, sind um 4 sturzbetrunken aus dem Pub raus, schaue ich auf mein Handy, es gibt ja nicht Anrufe über Anrufe und dann lese ich eine Nachricht, Schwarzenegger sitzt mit deiner Brille nackt im Whirlpool.
Mit oder ohne Zigarre?
Mit Zigarre! Ja, ich zeige euch das.
Glaub, also Leute, zur Notiz, er steht gerade auf, holt sein Handy raus. Ich glaube, das ist einer der verrücktesten Podcast-Homie, die wir bisher aufgenommen haben. Wir müssen gerade nur das Gesicht sehen. Wir kommen nicht drauf, klar. Was ist das für eine kranke Story, die inspiriert mich ja so krass.
Ja, also und eingangs war ja die Frage, es muss nicht immer ein Studium sein. Es muss nicht immer ein Doktortitel sein, um erfolgreich zu sein, sondern es reicht sehr oft nur der Wille.
Krass. Ich finde das so beeindruckend.
Wir haben sogar auf unserem Instagram, Vision One Instagram-Account, gibt es sogar eine Minute Passage, wo Arnold Schwarzenegger die Geschichte nochmal erzählt, wie er...
Seid ihr inzwischen befreundet mit...
Ja, wir hatten letztes Jahr, befreundet ist natürlich übertrieben, also mit Patrick bin ich befreundet. Ich hatte letztes Jahr, nachdem wir sehr erfolgreich gewesen sind mit der Brille, habe ich für sein Klimaprojekt $100,000 haben wir gespendet, gemeinsam mit der Drogerie Müller. Ich habe gesagt, wir haben so viel von ihm profitiert und to give something back,
ja,
ist ja auch eine seiner Regeln. Und das ist auch einer meiner Lebenseinstellungen. Also ich bin sehr großzügig und gebe sehr, sehr, sehr viel. Und in Kitzbühel letztes Jahr haben wir ein Event gemacht, also mit Lindsay Vonn und waren wirklich extrem coole Leute da. Ja,
in Kitzbühel.
Ja, und habe dann einen Scheck von $100,000 übergeben.
Hat er sich gefreut?
Das war für ihn schon beeindruckend, dass ein junger Unternehmer ihn kontaktiert und sagt, ich möchte mich bedanken und ich möchte für dein Klimaprojekt, weil mir das auch sehr am Herzen liegt und möchte ich was zurückgeben. Und dann hat er gesagt, dann lass uns aber was machen und haben dann im Zuge von Kitzbühel dieses Event gemacht. Da war er mit der Zigarre im Jacuzzi, mit der I'll Be Back Brille. Das
Gott,
war... Oder eine? Ist noch immer das erfolgreichste Foto, über 1 Million Likes, ja, und innerhalb 24 Stunden 7000 Kommentare nur zu unserer Brille. Die Leute haben dann gefragt, where can I go the sunglasses? Oh my God, the sunglasses are a thing, I'll be back. Ja.
Und dann sind die Sales durch die Decke gegangen bei euch?
Ja, also wir haben da extrem profitiert und dann war es natürlich so, dass auch sehr, sehr viele
Unternehmen... Ist euer Online-Shop dann komplett durch die Decke oder habt ihr gar
nicht? Na, wir hatten diese Brille ja noch nicht im Verkauf. Das
war ein Muster.
Oh nein. Und dann?
Ja, oh nein. Ja, und dann haben wir gesehen, dass unser Produkt eine Relevanz hat und dann haben wir natürlich auch mit dem Rückenwind haben uns dann viele gekannt und dann haben viele Unternehmen gesagt, das ist eigentlich cool und wir branden ja unseren Pullover, wir branden ja unser T-Shirt, wir branden alles mit unserem Unternehmenslogo, aber die größte Werbefläche, das Gesicht, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Und so war es halt dann, dass man extrem, extrem viele Kunden natürlich...
Aber B2B vor allem dann?
Rein, also B2B, jetzt, also ich bin seit einem Jahr aus der Operativen draußen, Christian, unser General Manager aus Amerika, ist zurückgekommen, der ist jetzt auch CEO und der hat jetzt auch eine B2C-Linie oder launcht jetzt dann eine B2C-Linie, aber alles B2B, das heißt, wenn Snog sagt, ich will heute 250 Sonnenbrillen, 50 gebrandet, du kannst dir deine Farbe, deine Pantone, alles auswählen, wie du willst. Und ich will, dass draußen sehr, sehr viele Markenbotschafter von meinem Unternehmen rumlaufen mit einer coolen, nachhaltigen Brille, ja, mit keiner Werbebrille, Spaßbrille für 80 Cent aus China, also alles made in Italy, feinste Ware, dann kannst du das machen.
Krass.
Ja.
Wie groß ist die Firma? Also wie viel Umsatz macht so eine?
Ja, wir sind da schon im Millionenbereich.
Über 10 Millionen?
Na. Also wir sind hier im einstelligen Millionenbereich. Und was natürlich jetzt mit Corona passiert ist, ist für uns jetzt für den B2B-Bereich natürlich eine extrem schwierige Situation gewesen, weil dann natürlich mal jeder sagt, okay, jetzt frieren wir mal alle Budgets ein, lieber Budget. Okay. Ja. Und darum haben wir uns jetzt auch dafür entschieden, dass wir eine eigene B2C, also Edition, auch launchen.
Genau. Krass, da waren ja auch 100.000 Euro als letzte Frage, sau viel Geld für euch, dass ihr gespendet habt, wenn ihr da irgendwie im Millionenbereich seid, sage ich mal, Profit unterm Strich, wenn es wie bei jedem E-Commerce im besten Fall zwischen 5 und maximal 15-20% sind, da sind ja 100.000 zu spenden, ist ja ein ganz schönes Wort, also das war jetzt großen Respekt. So.
Ja, aber es hat uns unterm Strich nachweislich sehr, sehr viele Kunden gebracht und auch die Aussage, die wir getroffen haben, hier wirklich für Nachhaltigkeit zu stehen, hat einfach die Glaubhaftigkeit dann auch unterstrichen.
Geil, finde ich.
Zeige ich dann noch die Fotos. Da hat es gepostet, Schwarzenegger, dieses Foto.
Und so. 200.000
Likes. Ja, das war dann, und dann ist halt die ganze Zeit weitergegangen. Und dann ein zweites Foto noch, wo er mit seinem Hund hier, ja. Und so ist das. Da waren wir dann bei 500.000 schon. Da waren wir dann schon. Ja, es ist halt immer so weitergegangen.
Eine krasse Story. Aber jetzt mal wirklich zum Hauptprodukt.
Ja.
Ja.
Elephant.
Sorry.
Romy, sorry, jetzt habe ich dich so abgeschnitten, gell?
Nee, das war doch viel interessanter.
Also, ich fand's geil, Mann.
Also.
Ja, also, schaut's nach, alle coolen Leute, alle coolen Unternehmen, die sich coole Sonnenbrillen machen.
Ja,
Vision1Eyewear.com, Vision1Eyewear.com.
Ich pack's auch in die Show Notes, Leute. Also, richtig geile Story. Gibt's vielleicht bald eine Snook-Sonnenbrille?
Ich habe natürlich schon Layouts für euch mit.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Ja, ein guter Verkäufer muss vorbereitet sein, oder?
Ich
Er holt gerade wirklich sein Handy raus und zeigt uns jetzt die Snocks.
Ja, sure.
Der hat wirklich welche gemacht.
Ja, natürlich. Ja, ein Verkäufer, der ich bin ja nicht, immer, der muss ich irgendwer auch bezahlen, ne? Die Dienstfahrt.
Ja. Was kostet so eine Prima?
Wir sind hier bei, also es geht ab 50 Stück los. Da sind wir bei circa 60 Euro. Du hast aber komplett customized Package, genau. Und die Qualität darfst du nicht vergessen. Also diese Brille, die ist eine Top-Qualität. Das ist wie eine Ray-Ban, das ist wie eine Oakley, also wie eine Markenbrille. Made in Italy, nachhaltig. Und kannst.
Kann ich mal ein Sample haben? Geht es?
Ja, natürlich.
Ich würde gerne, Romy, was sagst du jetzt? Dann machen wir, ich hätte die in schwarz.
Ich scroll mal durch.
Kein Problem. Christian wird dich kontaktieren.
Schon hat sich gelohnt, gell?
Den Podcast auch anhören. Na, kriegst natürlich Muster und natürlich, ja. Vorbereitet. Obwohl ich gar nicht mehr operativ tätig bin, habe ich Christian angerufen gestern und gesagt, du, mach mir ein paar coole Layouts. Vielleicht brauchen wir es.
Das wäre geil. Für alle Mitarbeiter haben wir Sonnenbrille. Mhm.
Also wir machen gerade für Startups, die stehen da richtig drauf.
Für was weißt du, Jürgen?
Also auch quasi für das Modell, also nicht also so drauf gedruckt am Rand und dann hier, ich habe,
wo also, warst du? Ihr kriegt es gerade mit, Leute.
Guardian-Vertrieb. Guardian habe ich ins Auge gefasst.
Die Guardian, zeig mal. Ja. Können wir auch 20 so, 20 so?
Ihr könnt alles.
Guardian, wo ist Guardian? Ah, da. Mhm. Kannst du uns mal eine Sample schicken? Einmal Classy und einmal Guardian.
Die kriegt ihr natürlich. Ihr kriegt den ganzen Sample-Koffer von uns.
Und ist da auch so ein Snox drin? Nee, gell? Wahrscheinlich dann nicht.
Wir können auch ein Sample machen. Also Christian kontaktiert euch da brauchen wir nur.
Aber so, dann so mit Snox finde ich cool. Ja? Wenn es gut aussieht, kriegt jeder Mitarbeiter kriegt eine Brille.
Ja, siehst du.
Creme gibt's. Romy hat direkt die Farbe.
Es gibt alles.
Ich würde mal schwarz mal anfangen.
Das ist so hart auf meinem Gesicht.
Würde ich euch auch empfehlen. So schwarz ist immer, schwarz geht immer. Aber wir machen eine Frau. Eine Creme geht immer. So, Christian, Umsatz ist gemacht.
Geil. Okay, Elephant Skin. Jetzt genau. Vision One, bist du operativ raus.
Genau.
Warum? Hast einfach Bock auf was Neues wieder gehabt.
Genau, also es war noch vor Corona, also nach dem Hype von Kitzbühel habe ich einfach
gemerkt. Wann war Kitzbühel nochmal? Sorry.
Letztes Jahr Jänner.
Also kurz vor Corona.
Kurz vor Corona. Und
Jänner ist Januar, oder was?
Januar, genau. Ich muss ja schön sprechen. Und dann haben Ingo und ich gesagt, lass uns mal so eine Hülle gründen, die Susta. Wo sich alles ums Thema Nachhaltigkeit dreht. Mhm. Ja, aber wir hatten noch kein Produkt. Und Ingo und ich, wir waren dann auch sogar am besagten Tag, wo dann in Österreich der Lockdown verhängt wurde. Wir waren mitten im Geschehen mit unseren Frauen und mit Freunden, sehr guten Freunden Skifahren in Ischgl.
Oh, das war genau vor einem Jahr, oder?
Genau, vor einem Jahr. Und dann sind wir nach Hause und dann hat man natürlich alle sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und am 26. April, am Samstag, las ich einen Zeitungsartikel. Übrigens kann ich nur jedem einen Tipp geben, lest einfach aufmerksam Magazine und Zeitungen und hört den Leuten zu. Das habe ich von John Lecher gelernt, ich weiß nicht, ob Sie den kennt, ehemaliger T-Mobile-CEO. Give the clients what they want. Ja. Man muss ja nur zuhören.
Krasse Legende, gell?
Ich liebe ihn. Wir haben T-Mobile Sonnenbrille übrigens gemacht für ihn. Haben ihn geschickt zum Abschied.
Habt ihr mit ihm Kontakt gehabt?
Mit ihm nicht direkt, aber mit seinem Management und auch mit seiner Mitarbeiterin. Und wir haben ihm zum Abschied, also wir haben T-Mobile Brillen gemacht für ihn. Ja. Na, aber.
Hat er auch ein Bild gepostet?
Na, leider noch nicht.
Auch nicht.
Ja, aber kommt vielleicht noch. muss ich wieder rüberfliegen.
Na, und auf jeden Fall habe ich den Zeitungsartikel Besser ohne Gummi, die Renaissance des Handschuhs gelesen. So war die Überschrift. Und da drehte sich dann alles um das Thema, Leute im Bereich Pandemie wissen immer, was tun und rennen jetzt quasi mit Plastikhandschuhe zum Einkaufen, ins Fitnessstudio, wo die Fitnessstudios noch offen hatten, mit Malerhandschuhe ins Fitnessstudio. Und dann wurde das eben beschrieben, warum man die Queen, wenn sie öffentliche Auftritte hat, nur mit Handschuhe sieht. Das hat einen speziellen Hintergrund.
Oh, warum ist Queen Fan? Warum ist
zwischen 1930 und 1970 war es normal, dass Leute durch die Pandemien, ja, die es immer wieder gegeben hat, ob das dann eben die Schweinegrippe war, etc., wo 50 Millionen Leute gestorben sind, ein Wahnsinn eigentlich, ja. Nur das hat immer nur lokal Länder, ja, betroffen, aber nie die ganze Welt. So, und was wir jetzt haben, ist eine neue Zeitrechnung. Das heißt, was wir jetzt sitzt ja die ganze Welt in dem Boot, ja. Und da hat sich dann eben die Frage gestellt, Hygienestandards müssen neu definiert werden. Und in dem Artikel wurde beschrieben, warum eben dann die Queen oder warum man generell in dieser Zeit Handschuhe getragen hat. Das war einfach aus Hygienegründen.
Macht sie bis heute?
Ja, das macht die bis heute.
Weil sie alt ist und, sage ich mal, auch vielleicht...
Na, weil sie es normal war. Wenn du heute mit 50, 60, 70-Jährigen redest, ich rede sehr, sehr viel, die wurden von den Eltern, so die Nachkriegskinder, da hat es ein Thema gegeben und das war sehr, sehr oft ordentlich Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Durch die Pandemien, da hatten wir noch einen ganz anderen Hygienebefinden. Ja, und was man heute nicht mehr, was positiv natürlich ist, wir sind sehr, sehr schnell auf der ganzen Welt unterwegs, aber genauso schnell transportieren wir auch von Kontinent zu Kontinent Viren. Und es gibt jetzt noch 1,5 Millionen Viren, war gestern gerade auf ZDF ein sehr interessante Reportage mit Streeck. Es gibt noch 1,5 Millionen Viren, ja, und davon eine halbe Million Viren, die uns Menschen sehr gefährlich werden können. Und ich habe dann mir die Frage gestellt, an dem besagten 26. April, viele Leute glauben ja, jetzt ist da Corona, so quasi die Fledermaus gekommen und die fliegt da in 2, 3, 4 Monaten wieder alles gut sein. Ja. Und für mich war das klar, dass das nimmer gut wird. Und für mich war eins klar, es werden neue Hygienestandards kommen. Ja. Wir wissen alle noch nicht, ist das jetzt richtig, das jetzt am Anfang hat es geheißen, wir uns in Österreich Maske tragen, bringt nichts, jetzt trennen wir alle mit der Maske. Ja. Vor 3 Monaten sind wir noch mit der Stoffmaske, jetzt haben wir die FFP2-Maske. Was aber unbestritten ist, ist, was man immer wieder hört und immer wieder unter den 4 wichtigsten Punkten, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Das heißt, über kontaminierte Hände oder über, war gestern dann auch vom Streeck sehr interessant, da haben 6 Probanden gehabt, wo man die im Raum bewegen hat lassen mit Kaffeemaschinen etc. und dann mit dem Blaulicht hat man nachweislich, ja, dann hat man einer Person Desinfektionsmittel gegeben, das war halt Spuren und war Wahnsinn, ja, also es hätte sich jeder von den 6 Leuten infiziert, weil er überall dort hingegriffen hat, wo eben auch die Viren dann gewesen sind. Und das war halt dann für mich der Zeitpunkt, wo ich Ingo angerufen habe und gesagt, Ingo, wir machen Handschuhe. Dann hat der Ingo gesagt, dann machen wir Handschuhe. 26. April.
Ist Ingo so...
Ja, Ingo ist der Gescheite, also Ingo ist der Intelligente, Ingo hat studiert, Ingo war lange in der M&E-Beratung, Ingo hat Unternehmen auffrisiert und verkauft, ist ein irrsinnig toller Mensch, wir sind so quasi Yin und Yang. Und Ingo hat gesagt, okay, spannend, ja, ihm ist auch schon aufgefallen, im Supermarkt Leute mit Plastikhandschuhe, er schaut sich das mal an. Ein paar Tage später hat er gesagt, du, das mit den Plastikhandschuhen, das ist eigentlich relativ, relativ gefährlich. Leute glauben ja, geschützt zu sein, wenn sie die Handschuhe anhaben, sind sie aber nicht. Plastikhandschuhe verursachen extrem viel Müll. Die waren ja auch dann zu Beginn der Pandemie extrem schnell ausverkauft. Also nirgendwo gab es mehr die Einweghandschuhe. Und bei Einweghandschuhe müsste, wenn du die richtig anwendest, so wie ein Arzt, ja, jedes Mal, wenn du was angreifst, musst du den Handschuh wieder wechseln.
Weil ansonsten gehen Viren durch?
sonst verteilst du Viren, ja, das heißt, sonst hast du die Viren in der Hand und gibst du die Viren ja weiter. Das heißt, wenn sie mal beobachtet, wie sich die Ärzte, die ziehen sich ja die auch so aus, dass die auf der Außenseite die Handschuhe gar nicht angreifen, ja. Und das heißt, unterm Strich ist es besser, hier gar keine Handschuhe zu tragen, weil auch unterm Plastikhandschuh die ideale Brutstätte für Viren sind, weil sich da alles ein bisschen feucht wird. 80 bis 22 Grad haben die Viren sehr, sehr des Mögens. Und dann war es für Ingo klar, da muss es doch eine Alternative geben, das gibt's ja nicht, ja. Und was aber für Ingo und für mich ganz klar war, ist, wir werden keine Chemiker mehr. Wir Elephant Skin ist ganz klar Fakten aufgebaut. Das heißt, wir haben hier, was wir gemacht haben, ist, wir haben nichts neu erfunden, aber wir haben bestehende Technologien vom Markt, bestehendes Wissen, ja. Also die Handschuhe sind ja bei uns eingewaschen mit einer ganz speziellen Technologie, ja, die ja Viren und Bakterien, gehüllte Viren und Bakterien, das heißt, unser Handschuh ist ja, der Elephant Skin Handschuh ist ja nicht nur gegen Corona-Viren, sondern auch gegen Influenza etc., ja, und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb wenigen Minuten, werden hier alle Viren und Bakterien abgetötet.
Okay, also wenn ich die Handschuhe trage, kann ich quasi über die Hände nicht kein Corona übertragen bekommen?
Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Unser Handschuh ersetzt auch das Händewaschen nicht. Das heißt, bitte Händewaschen, ja, also wir stellen uns jetzt da nicht hin, ja, aber wir haben hier die Benchmark von uns, für uns war immer, wir wollen so quasi die FFP2-Maske, wollen wir bei den Handschuhen werden. Auf jeden Fall war es halt dann so, dass der Ingo gesagt hat, okay, ersetze ich die mit auseinander, vielleicht gibt es ja Technologien, die schon am Markt verwendet werden, und ihr könnt euch das alles so vorstellen, unsere Handschuhe, da werden, also wir haben dann geforscht und haben dann eine Technologie gefunden, ja, eine sehr erfolgreiche Technologie, die es uns ermöglicht, hier auch klare Aussagen zu tätigen. Wir haben uns das Deutsche Textilinstitut Hohenstein an unsere Seite geholt. Das heißt, alles ist zertifiziert, alles ist nachweislich auch geprüft. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ja hier nicht was suggerieren wollen, ja, und Schutz suggerieren wollen, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist ein ganz gefährliches Produkt auch. Und dann haben wir uns noch Maßschneidereien. Für uns war es klar, es muss eine Produktion hier in Europa sein. Sind dann mittlerweile in Italien und in Portugal fündig geworden. Am Anfang haben uns die auch alle angeschaut und gesagt, warum wollt ihr bei uns wieder produzieren? Alle gehen nach Asien und ihr wollt, weil es für uns einfach das Wichtigste ist, hier sehr nachhaltig. Ist eine gottzertifizierte Biobaumwolle. So wurde der Handschuh dann eben entwickelt, wurde dann auch von Maßschneidereien, die hatten keine Arbeit mehr, weil natürlich der Textilhandel stillgestanden ist, die Orders waren alle storniert. Und dann kamen wir und sagen, okay, wir wollen Millionen von Handschuhen machen. Und um es fortzuführen, also unser Handschuh, der Stoff wird in großen Rollen, bevor er zugeschnitten wird, könnt ihr euch so vorstellen wie Imprägnierung, ja, wie Gore-Tex zum Beispiel. Mhm. So wird dann unsere Technologie eingewaschen. Und somit ist unser Handschuh antiviral und antibakteriell ausgestattet und muss nur noch dann gewaschen werden, wenn er dreckig ist oder wenn er unangenehm riecht. Das heißt, wir ersetzen mit unserem Elephant Skin Handschuh nachweislich 180 Bar Plastikhandschuhe, was eine Plastikreduktion von 2,6 Kilo bedeutet. Man kann diesen Handschuh, ja, 30 Mal waschen, ohne dass der die Funktion verliert. Danach verliert das in ganz kleinen Schritten minimalst.
Krass! Heißt, ich fasse jetzt hier zum Beispiel Corona-Bakterien an. Ja. Und damit töte ich die quasi ab. Die können hier drauf nicht bestehen.
Genau. Nein. Und ich kann die dann auch nicht, wenn Romy mich jetzt wieder anfassen würde, überträgt sie nicht, sondern die werden am Handschuh getötet.
Genau. Wir wissen jetzt mittlerweile da sogar schon Werte nach 120 Sekunden. Und wir wollten immer, die Benchmark, wie gesagt habe, war immer die FFP2-Maske, wo wir ja heute nachweislich wissen, dass wir bei 95% ein bisschen drüber sind. Und da sind wir auch mit unseren Handschuhen. Das heißt, ja, ist kein Schutzhandschuh, ist keine persönliche Schutzausrüstung. Ja, wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Wochen. Seid gespannt. und kein Medizinprodukt. Ja, aber wenn du heute gerade, was wollten wir mit dem Handschuh, was wollen wir erreichen? Wir wollen das, den Alltag für viele Menschen wieder so einfach wie möglich machen. Wenn ihr heute Leute beobachtet beim Einkaufen, bevor die den Einkaufswagen in Betrieb nehmen, wird der mal richtig desinfiziert und gewaschen und keiner traut sich mehr wirklich was angreifen, in der U-Bahn, im Bus, beim Tanken, am Zapfen. Also überall da, wo Leute heute sich unwohl fühlen, was anzugreifen, ja, bieten wir mit unserem Elephant Skin Handschuh die ideale nachhaltige Alternative. Wir sparen Müll, wir sparen Geld, ja, weil ich brauche dann nicht jedes Mal mir die Plastikhandschuhe wieder kaufen, die aus Fern ausgeliefert werden. Und es ist natürlich auch ein stylisches, cooles Accessoire. Ich meine, die Queen trägt sie auch, oder?
Weißt du, wie ich ab morgen arbeite, wenn die Queen so trägt?
Ja. Ja. Vom 26. April bis zum Live-Gehen sind wie viele Monate vergangen?
Also 26. April Idee. Dann bin ich das erste Mal ins Flugzeug gestiegen.
Zu Arnold.
Nein, in die Produktion am 1. September. 1. September war ich das erste Mal in der Produktion in Portugal. Kapazitäten im Monat 4.000 Paar. Hä? Bin heimgeflogen, habe Ingo angerufen, wie immer, habe gesagt, Ingo, wir haben ein Problem. Sagt er, na, weißt du was, wir machen jetzt Folgendes. Wir rufen unseren italienischen, unseren Dino an, der was für uns die Sonnenbrillen in großes Stück, der kennt sich, irgendein Fratello, ja, irgendein Bruder hat der sich, ja, der irgendein Textil. Wir rufen Dino an und sagen, du Dino, wir wollen da einen Handschuh. Hast du, ja, mein Freund Matteo hat eine riesengroße Textilproduktion, kommt's runter. Ja, ich bin am selben Tag noch in der Nacht dann weggefahren, habe gesagt, Dino, morgen bin ich da, 8 Uhr, haben wir Termin. Und bin nach
Italien. Ja, das kann ich auch.
Wir hatten keine Zeit. Ja, weil wir in der Zwischenzeit Folgendes gemacht haben. Ich bin der Meinung, Sales drives everything. Wenn ich vorne weggehe und verkaufe die Idee, die Vision, ich habe gesagt, Ingo, ich brauche 5 Seiten, ich habe nicht mal ein Muster, ja, und ich gehe jetzt verkaufen, ich suche mir jetzt Konstantin, mittlerweile ein Mitarbeiter von uns, 19-jähriges Genie, wirklich ein toller Typ, den habe ich gesagt, du Konstantin, du schaust LinkedIn, alle wichtigen Einkäufer, die wir haben bei uns im deutschsprachigen Raum, suchst du uns raus, ich rufe die alle an. Konstantin hat mir die Kontakte hergelegt, Ingo, ein 10-seitiges Paper, und ich habe dann angerufen, Aldi Nord, Aldi Süd, Rewe, Müller, Kaufland, wirklich durch die Bank. Und habe dann Termine bekommen. Also ich habe da dann noch...
Im September war das?
Genau, im September, also bevor ich in die Produktion noch geflogen bin, August, habe ich noch Termine bekommen. Das heißt, ich war in Essen bei Aldi Nord, ja. Ich war bei Müller in Ulm, ich war bei DM in Karlsruhe, etc. Also überall, wo wir halt jetzt reinliefern. Und ich durfte meine Idee, das heißt, den Elephant Skin Handschuh, so blöd wie es klingt, den musste ich nie wirklich verkaufen, sondern ich habe überall meine Idee erzählt. Und das, was wir mit Elephant Skin machen, ist ja Folgendes. Wir haben hier dem Handel und dann auch dem Endkunden aufgezeigt, hey, es gibt eine nachhaltige Alternative. Das heißt, wir wollen ja gar kein Corona-Produkt sein, sind wir auch nicht, sondern wir wollen die weltweite nachhaltige Alternative zum Plastikhandschuh sein. Bisher hat es keine Alternative gegeben. Ja, dass unser Handschuh dann natürlich auch noch mit einer technologischen Innovation ausgerüstet ist, hat natürlich diese Welle, werden wir nie besser mehr treffen. Ja, und dann haben wir das auch 1:1 so umgesetzt. Und dann...
Wollte euch jeder oder wie war's? Wie war's Feedback?
Wir haben, nein, die wollten dann natürlich Muster sehen, schick mal, und drum, dann habe ich gesagt, okay, Markt, Feedback, ja, die sind interessiert, jetzt brauchen wir Ware, jetzt brauchen wir Stoff.
Wortwörtlich
so. Ja, genau, und dann bin ich in die Produktionen, und dann haben wir uns eben, das Gute war eben, dass die Textilbranche zu dieser Zeit oder jetzt auch noch sehr drunter leidet unter Corona, und die waren dann sehr bemüht, und man, da musste man die richtige Größe, S, M, L, ja, für Massmarket, ist ja alles nicht so leicht, ja, jeder hat andere Finger, jeder hat andere Bedürfnisse, dann mussten wir die Produktionen zusammenbringen mit der Technologie, ja, mit dem Einwaschen, also es ist wie ein Waschvorgang, zeige euch dann gerne Videos, muss man natürlich auch den ganzen Kreislauf erst aufsetzen, weil es hat ja vorher noch keiner gemacht. Mhm. Und dann nebenbei auch noch die ganzen Testzertifikate. Wenn du heute Listungen machst, also normalerweise brauchst du bei der Aldi-Gruppe 9 bis 12 Monate. Wir waren mit Abstand das schnellst gelisteste Unternehmen in der Aldi-Gruppe weltweit nach 2 Wochen. Ja, nach 2 Wochen.
Wie habt ihr das hinbekommen?
Wir müssen Ingo fragen. Ja, der hat jede Listung gemacht. Also, und ist nebenbei auch noch Papa geworden. Also Wahnsinn. Horrorzeit. War ganz intensive Zeit. So, Flugzeug. Portugal 4.000 Stück.
So wenig.
Genau. Und dann Italien runter. Dann haben die uns gesagt, okay, sie können 100.000 machen. Dann habe ich gesagt, Ingo, weißt du was, ich brauche die erste Order und ich brauche eine fette Order. Dann fahre ich wieder in die Produktion, weil wenn du der Produktion eine Bestellung hinlegst, dann nehmen die dich ernst.
So. Gleiche bei uns, oder?
Ja, safe. Dann kam die erste Bestellung.
Von?
Aldi Süd.
Wie viel?
Millionenbereich.
Ja, und dann war es so, dass...
und das war nur Aldi Süd.
Das war nur Aldi Süd, das war nur und nur Deutschland. Und wir hatten bei der ersten Bestellung auch den Forecast für weitere Aldi-Länder bekommen. Österreich, Schweiz, UK. Und dann hatte ich genug...
Neues Unternehmen und dann kriegst du ja mal 1 Million Order. Wie viel bringt das da?
Ja, wir waren eigentlich sehr fokussiert und wir hatten im Rückblick jetzt, also auch wenn ich jetzt hier sitze und über das so berichte, eigentlich nie die Zeit, darüber nachzudenken, weil es waren so viele Dinge zu tun und Aldi Süd war dann so extrem, also unglaublich tolles Unternehmen, ja, extrem fair, extrem hilfsbereit und die haben uns dann wirklich bei der Hand genommen und haben gesagt, okay, euer Produkt muss BSCI zertifiziert sein, eure Partner müssen das, also dann gehst du einen Prozess durch, ja, es ist ja nicht nur so, dass du eine Bestellung bekommst, sondern du gehst dir dann auch Verpflichtungen ein und sehr, sehr große Verpflichtungen und dann hatten die uns noch und ihr kommt ganz groß in die Werbung, 80 Millionen Flyer mit meinem Gesicht, ja, am 21. Dezember.
Das ist ein Flyer aus deinem Auto.
Mhm, ich habe noch da.
Zeig mal her.
Na?
Was ist das für ein verrückter Podcast, Leute?
So.
Du bist so ein guter Verkäufer. Ich kaufe dir gerade alles ab.
So, dann waren wir draußen. Und dann mussten wir die Produktion regeln.
Raphael Reifelsheimer, Gründer von Elephant Skin. Ach Gott, besser kann man nicht in einem Aldi-Ding platzieren.
Nein, 80 Millionen Stück. So, wir hatten
80 Millionen
Flyer. Ganz Deutschland.
Und dann, wie viele Millionen Ding? So um die 2, 3, 4, 5 Millionen.
Ja, na, so viel hat. Es ist ja dann Aldi Nord auch noch dazu gekommen. Mhm. Und es ist ja dann die Drogerie Müller gekommen. Es ist ja dann die Rewe-Gruppe gekommen. Es ist
ja, wenn du in Aldi bist, kommst du überall rein, oder?
Ja, es ist schon ein irrsinniges Zugpferd. Und da setzt du schon Mengen um. Und auch zu einem tollen Preis. Also. Wir haben da auch absolut mit unseren...
VK ist ja 9,99, kannst du mal sagen, für was kauft genau. Aldi das in etwa ab?
Das weiß ich nicht, Ingo macht die Zahlen.
Aber sind wir da um die 5 Euro oder?
Ich weiß es wirklich nicht.
Okay.
Okay. Aber wir sind sehr wir waren von Anfang an profitabel, ja. Und haben keinen Investor drinnen, aber da kann ich dann später vielleicht noch was dazu erzählen, was sehr traurig auch war in der Erfahrung, wie man als junges Unternehmen auch wahrgenommen wird dann im Bereich Banken und Finanzierungen. Ja. Und dann hatten wir die erste Order und dann sind wir in die Produktionen wieder und haben gesagt, so, jetzt dürft ihr die Maschinen anwerfen, weil jetzt wird es ernst. Danke. Und dann haben die uns ernst genommen. Eine tolle Partnerschaft. Wir produzieren heute noch bei unseren Haus- und Hofproduzenten, ja, die uns dann auch extrem supportet haben, weil wir hatten ja nur eine kurze Zeit. Das heißt, wir mussten ein Muster machen, wir mussten Zertifizierungen machen und dann standen natürlich zwei sehr entscheidende Themen an. Wir hatten noch nicht die finale, den finalen Testreport vom Institut Hohenstein. Aldi hat uns gesagt, wir vertrauen auf euch, ja, wir wissen, dass das kommt, wir wollen das, wir wissen, dass der Artikel erfolgreich wird und aufschiebende Bedingungen, ihr habt die Bestellung, ja, aber natürlich müsst ihr uns vor der Auslieferung, 2 Wochen bevor die Ware kommt, noch die Hohenstein-Zertifizierungen, also ihr müsst euch das so vorstellen, dieses Produkt ist ja durch die spezielle Behandlung, unterliegt das ganz speziellen Verordnungen, unter anderem zum Beispiel der Biozidverordnung, wo der UGH sehr, sehr stark natürlich drauf schaut, suggerierst du da dem Kunden eh nicht was, was du nicht darfst. Ja? Mhm. Und darum sind wir ja bis jetzt auch die einzigen, die im Handel wirklich verfügbar sind mit diesem Produkt, weil es ein irrsinnig schweres Produkt auch ist, auf den Markt zu bringen. Es, also auch die Verpackung alleine wurde geprüft, jedes Wort, ja, die Schriftgrößen etc. Und dann hatten wir noch die Thematik, dass dann die Produktionen gesagt haben, passt, sie sind soweit, im Anhang die ersten 50% bitte Überweisung, weil wir kennen euch ja nicht und wir wollen jetzt Geld. Dann hat Ingo gesagt, du, nächste Woche bin ich bei ein paar Banken, ich nehme einfach die Bestellungen mit, guten Businessplan, Ingo ist da sensationell gut, ja, wir werden von der Bank die Zwischenfinanzierung, wir können ja jetzt schon sagen, wann der Kunde wieder zahlt, Zahlungsziele 30 Tage, ja. Nach einer Woche ruft mich Ingo an und sagt, du, wir haben ein Problem, wir kriegen kein Geld.
Um wie viel ging es da, kannst du da was sagen?
Wir haben da zu diesem Zeitpunkt über 1 Million gebraucht. Ja, ja. Krass. Über 1 Million Euro.
Und Orders von Aldi, Rewe etc. haben nicht.
Genau, also ich bin ja weiterhin verkaufen gegangen und die Bestellungen und wurden ja immer mehr und dann sind halt von Aldi Süd, Aldi Nord und die Lieferfenster waren halt dann auch, ja, das erste war Aldi Süd, das erste war Aldi Schweiz, dann war Aldi Süd in Deutschland, dann war Aldi Nord, dann war Hofer, dann war Rewe, dann war Müller. Also ich bin ja da volles Rohr verkaufen gegangen und dann weiß ich noch, dass wir, das war am Donnerstag am Abend, wo der Ingo das letzte Bankgespräch gehabt hat und dann hat er mir angerufen und gesagt, du, wir müssen, wenn wir morgen das Geld nicht an die Produktion überweisen, dann halten wir die Zeitfenster nicht. Wir wussten, wir sind am 21. in alle Aldi-Filialen in Deutschland, 2000 Filialen und 80 Millionen Flyer und haben den Auftrag angenommen, unterschrieben, ja. Das heißt, die haben ja hier die Schütte geblockt für uns, ja. Das heißt, du kannst ja, weiß nicht, Regressforderungen, Umsatzentgang, ja. Also ist eine, haben wir alles zu diesem Zeitpunkt, wir waren so drinnen und hatten auch noch kein Zertifikat und ich habe dann gesagt, Ingo, weißt du was? Was brauchen wir? Und dann habe ich ihm das Geld, habe ich gesagt, ich scheiße auf die Banken, ja. Entschuldigung, dass ich es jetzt so sage. Aber ich überweise jetzt das Geld, habe das Geld überwiesen. Ingo hat dann die hat gesagt, ich bridge das alles. Ja? Und also,
hast du lange drüber nachgedacht oder einfach Bauchgefühl und gib ihm?
Ich habe sehr leise gesagt, weil meine Frau hat schon geschlafen. Und die ist mir dann später draufgekommen einmal, ja, was man da eigentlich, was ich da so gemacht habe. Ja, es war dann, ich wollte damit keinen belasten.
Konntest du dann schlafen in der Nacht?
Nein. Und Eilüberweisung und diesen, ja.
Nachts über Online-Banking.
Ja, ich habe dann und ich habe dann am nächsten Tag meine Bankerin angerufen und gesagt, das alles ist bitte nochmal nachschauen, dass er alles bei uns im Firmenkonto ist. Und Ingo hat dann die Produzenten bezahlt. Und dann ging der wilde Ritt ja weiter, weil dann haben wir ja zugewartet auf die Hohenstein
Zertifikate.
Also ging euch da der Arsch auf Grundeis, gut gesagt, irgendwie so, dass ihr irgendwann mal auch echt Schiss hattet, weil das hätte euch ja kompletten Strich durch die Rechnung machen können mit allem, oder?
Da wäre ihr ja privat insolvent.
Also dass da das Zertifikat nicht kommt?
Jetzt im Nachhinein würde ich das Risiko nimmer gehen. Nein, wenn ich jetzt ganz, wenn ich jetzt als seriöser Kaufmann, ja, der ich wahrscheinlich nicht bin oder war, und als Ehemann auch natürlich Pflichten gegenüber meiner Frau auch habe, ja, und ich da 1 Million oder über 1 Million Euro mal so schnell rauspulver über Nacht,
Hast du es am nächsten Morgen deiner Frau gesagt?
Nein. Die ist zufällig draufgekommen. Nein, aber ich habe gesagt, ich hab's gut verzinst. Also, das Geld ist wieder zurück übrigens jetzt, aber unterm Strich war es dann so, das erste Mal ist mir richtig schlecht worden an einem Freitag. Also wir hatten dann, haben wir
was eine Story,
fünf, sechs Wochen vor erster Auslieferung
ruft mich Ingo an, Raffi, super, Hohenstein, Testzertifikate, wir sind durch, wir haben alles, es passt. An Aldi rüber geschickt, geil. 3 Wochen vor Auslieferung, Freitag 15 Uhr. Hohenstein zieht die Testresultate zurück. Es hat sich eine Behörde in Deutschland gemeldet, unsere Verpackung ist falsch ausgelobt.
Was heißt falsch ausgelobt?
Der antiviral und antibakterielle Slogan war zu weit oben, der musste weiter runter.
Wow.
So, ruft uns Hohenstein an. 2 Minuten später ruft mich der Aldi IB an, ja, und sagt, Herr Reifelzimmer, wir haben ein Problem, der Artikel ist nicht verkehrsfähig, lösen Sie das. Ja, die waren super kooperativ. Ja, also als Spaß. Die hat gesagt, so, jetzt schauen wir, was wir machen. Wir haben die Ware verpackt gehabt, die Ware war fertig. Wir haben die Ware fertig in unserer Produktion zum Ausliefern gehabt.
Wie verarscht fühlt man sich da? Mal kurz zwischengefragt. Ich meine, da geht es ja nicht darum, dass man irgendwas vorgibt, was das Produkt nicht ist, sondern oder auch, dass man irgendwas vom Wording her falsch draufschreibt, sondern dass es zu hoch auf einer Verpackung ist, also auf der falschen Position.
Ja, aber hat irgendein Beamter, hat irgendein eine Blase gedrückt, ja, und hat glaubt, du musst da noch, ja, ist ein Wahnsinn. Aber ich muss auch eine Lanze brechen, also Hohenstein, unglaublich, wie uns die supportet haben. Also ich kann als junges Unternehmen nur sagen, ganz, ganz toll, ja, von Aldi oder von allen, ob das Müller war, alle unsere Partner, unglaublich. Super, und auch Hohenstein, man hat einfach dann gesehen, wie wir in einem Boot sitzen, ja, und der eine Beamte, wir hatten dann die Deadline, also wir hatten dann übers Wochenende in der Produktion versucht, hunderte von Leute wir haben dann, bei mir schaltet ja dann sofort, also bei mir schaltet dann ein Licht, also ein Schalter um, und dann geht es für mich noch, wie kann ich das Problem lösen? Und es geht. Und wir hatten halt das Problem, dass wir alles auspacken mussten, neue Verpackungen drucken, und du musst halt dann einmal ein paar hunderttausend Verpackungen, also fast bis zu 1 Million Verpackungen auspacken, neu drucken. Die Druckereien waren natürlich auch voll gebucht. Das heißt, wir haben dann natürlich auch doppelten Preis denen bezahlt, weil wir gesagt haben, nicht liefern gibt's nicht. Nicht den ersten Auftritt bei Aldi, der muss sitzen. Ja. Und haben dann in unseren Produktionen alles in die Waagschale gehaut. Und der letzte Sprinter ist am 20.12. direkt in Aldi-Filialen gefahren. Also wir haben dann wirklich alles ausgeliefert.
Ihr musstet alles umlegen, habt ihr gemacht?
Nicht um, also wir haben die Verpackungen weggehauen, ja, und haben neu gedruckt. Und der Handschuh war ja super. Und haben dann die Horrorshow gemacht. Dann eine Woche später hat auch dem Herrn von der Behörden die Verpackung so gepasst. Also es war wirklich rein, das war hier, also gleich hier oben.
Oh, also Hörer, Wahnsinn. Das war ein Zentimeter gerade.
Ja, das war ja ein Schaden von 100.000 Euro locker, oder?
Es waren ein paar 100.000 Euro Schaden, ja.
Alter, ja. Wenn du dir mal vorstellst, dass da irgend so ein Typ sitzt und sagt einfach nur...
Genau. Und ja... Und so, und da, Romy, da ist mir schon das erste Mal bewusst worden, was ich da eigentlich gemacht habe. Mhm.
Aber es hat dann alles geklappt, die am 21. wie geplant hat man den.
Und am 21. war ich mit meiner Frau in der Aldi-Filiale am Abend und bin da reingegangen und wir haben uns drinnen eine Flasche Sekt aufgemacht. Und ich bin einfach nur vor der Schütte gestanden und habe die Leute beobachtet, wie sie die Handschuhe kaufen. Und durch den Erfolg, was wir beim Süd gehabt haben, ist da an die Nord dann gekommen. Im Jänner waren wir wieder in 80 Millionen Flyer drinnen. Jetzt war nochmal eine Folgewerbung im Februar draußen wieder bei Süd. Aber es war ein Wahnsinn.
Wie viele Handschuhe habt ihr Stand heute verkauft?
Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ein paar Millionen.
Und also ihr seid seit dem 21. Dezember seid genau. Ihr quasi live.
Also 3 Monate.
3 Monate, ja. Und in was für einem Umsatz bewegen wir uns da? Kannst du dazu was sagen?
Ich glaube, wir kratzen schon die 8-stellige Millionenzahl. Also das 10. Heißt 10.
In 3 Monaten. Mhm. Wahnsinn. Mhm.
Hattest du schon im 26. April, da geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf,
ja.
Hattest du da schon das Gefühl, dass das so ein so was Großes wird? Also das ist ja Wahnsinn.
Wenn die Leute dann im Nachhinein sich hersitzen, ja, wenn ich jetzt da sitzen würde und sagen, am 26. habe ich genau gewusst, dass das ganz groß wird, gar nichts habe ich gewusst.
nichts. Ja, jetzt weiß ich es, weil jetzt haben wir ein Produkt, wo wir auch im B2B-Bereich viele Probleme lösen, weil es ist ja nicht nur der B2C und Handel, sondern es gibt da sehr, sehr viele Bereiche. Wir sind mit einem sehr, sehr großen Franchise-Unternehmen. Es ist nicht Burger King, ein anderes. mittlerweile schon seit Wochen intensiv am Produzieren. Also wir produzieren ja jetzt mittlerweile dann weitere Editions. Das heißt, es kommt dann unser Service Champion. Es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche, wo, denkt euch zum Beispiel beim Fliegen, ja, die Flugbegleitung, Begleiterinnen, die haben alle Plastikhandschuhe an. Wenn du heute zum Starbucks gehst, dann wird dir der Coffee-to-go-Becher in einem Plastikhandschuh gereicht. Ja. Wir hier in Westeuropa, das ist ja gar nicht unser Zielmarkt eigentlich, sondern in Asien ist der Hygienestandard ja ganz anderer. In Asien lernen die Leute, wenn sie krank sind, bleiben sie zu Hause. Und dann, wenn sie wieder rausgehen, setzen sie eine Maske auf. Darum hat Südkorea nie mehr wie 50 Corona-Infizierte gehabt. Ja? Die Leute kannst du bei uns jetzt nicht mehr zu Hause halten. Das heißt, du brauchst jetzt smarte und gute Produkte, wie eben unseren Elephant Skin Handschuh, der dann der tägliche nachhaltige Begleiter wird. Und was passiert, wenn die Fitnessstudios wieder aufsperren? Wir launchen dann jetzt da in ein paar Monaten unseren eigenen antiviralen Fitnesshandschuh, der mit einer speziellen Beschichtung zum Trainieren ist, der Luft durch, also atmungsaktiv ist, wo du Hanteltraining machen kannst, wo du Crosstraining machen kannst, wo du Liegestützen machen kannst. Das heißt, jetzt weiß ich, dass wir überall, wo jetzt der Einweghandschuh zum Einsatz kommt, falsch, weil wir haben McDonald's gesagt, ihr wisst, wenn ihr den richtig in Verwendung habt, müssen eure Mitarbeiter jedes Mal, wenn sie es angreifen, ja, müssen sie den Handschuh wechseln. Wir melden jetzt auch die PSA, die persönliche Schutzausrüstung an, für unseren Service Champion. Das heißt, wir haben einfach so viel gelernt und wir haben so viel vom Markt aufgesaugt, dass wir jetzt wissen, was der Markt braucht. Und der Markt braucht die nachhaltige Alternative zum Plastikhandschuh. Und das ist ein weltweites Game.
Habt ihr ein Patent drauf?
Es wird was ganz was Spannendes announced werden in den kommenden Tagen.
In welche Richtung?
Ihr seid einer der Ersten, die es erfahren.
Okay.
Nein, wir werden hier was lostreten, was es noch nicht gegeben hat und was einfach den Handschuh noch nachhaltiger macht. Und ja, also es wird richtig cool. Ja. Und aber da haben wir dann was nur wir haben.
Okay. Aber es könnte theoretisch jetzt ein anderes Unternehmen kommen und die gleiche Technologie wie ihr nutzen und einen Handschuh rausbringen.
Jeder könnte heute diese Technologie jeder jetzt auch nicht mehr, jetzt brauchst du natürlich auch Produktionskapazitäten, du musst am Anfang, also
es gibt's ist nicht einen
Nein. Also ich gibt's online, ja, aber mir wundert es dann immer, warum die online drinnen sind, teilweise loben es die Handschuhe auch falsch aus, also wir könnten, aber wir konzentrieren uns nur auf uns, ja, aber wenn du heute, also wir sind im Handel, habe ich bisher noch keinen einzigen Handschuhe in unserer Kategorie gesehen. Nein.
Ich finde das eine Wahnsinnsgeschichte, vor allem, wenn ich so zurückdenke an so 26. April oder auch Mai, Juni. Es gab doch so viele Firmen, da haben wir uns auch letztes Jahr drüber unterhalten, die dann plötzlich irgendwie ihre ganze Produktion, die was komplett anderes produziert haben, eingestellt haben, um Masken zu produzieren. Mhm. Und ich dachte im April noch, und da waren ja ganz viele so mit dem Mindset, ja, Lockdown, da kommen wir jetzt durch, irgendwie 8 Wochen oder so. Mhm. Ich dachte, boah, wie kann man denn seinen Fokus so verlieren, bis die Sachen produziert sind? Ist doch Corona vorbei. Mhm. Ich glaube, da sind viele davon ausgegangen. Mhm. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Ich glaube, ich meine, es ist kein Corona-Produkt in dem Sinne, mal ein Produkt rauszubringen, für wo ich weiß, Horizont ist Dezember, was irgendwas mit, zumindest irgendwie getriggert ist von Corona.
Das war uns auch immer bewusst und waren Ingo und ich sehr, also Ingo und ich haben uns ja nie als Corona-Produkt gesehen, sondern haben gesehen, okay, auf diese Welle springen wir auf, aber wir verfolgen ja, wie ich ja gesagt habe, wir wollen es jetzt den Menschen einfacher machen, die täglichen Wege, ja, wie einkaufen, tanken, reisen, U-Bahn fahren, öffentliches Fahren, wenn du dir heute ein Leihauto checkst und dann fährst lieber mit den antiviralen Elephant Skin Handschuhen, als wie du holst dir die ganzen Bakterien wieder auf dich. Was natürlich auch ein Thema war oder ist die falsche Anwendung von Desinfektionsmitteln. Statistik gerade rausgekommen, von 20 Desinfektionsmitteln sind 19 ungeeignet. Die Lager sind voll, die wenigsten wissen, dass Desinfektionsmittel ein Ablaufdatum hat. Alkohol ist drinnen, verdampft. Ja, das heißt, da gibt es noch so viel unaufgeklärte Punkte. Und für mich war das, oder für uns war es von Elephant Skin, war es dann relativ klar, dass wir hier unabhängig von Corona eine Alternative zum Plastikhandschuh bringen, dass wir hier überall, wo jetzt Plastikhandschuhe verwendet werden, dass es jetzt nicht zum Operieren am offenen Herzen unser Handschuh geeignet ist, ist allen klar, ja, dass wir das Händewaschen nicht ersetzen auch. Aber es ist logistisch nun mal nicht möglich, dass du dir ständig die Hände wäschst. Ja? Mhm. Und das machen richtiges Händewaschen auch sehr, sehr wenige Leute. Ja. Deshalb ein cooler, stylischer Handschuh. Ja, wie gesagt, die Queen macht's, die Romy macht's, meine Frau macht's. Ich bin heute, bevor ich hergefahren bin, kurz wieder beim Hinterspar gewesen, steht eine Dame vor mir, kann ich euch zeigen, und räumt mit unserem Handschuh, im Elephant Skin, den Wagen aus. Dann sage ich, cooler Handschuh, ist der ist von uns. Nein, den habe ich hier gekauft, das ist mein Handschuh. Sag ich, nein, wir haben den entwickelt. Ah, Sie sind das, habe ich ja jetzt gelesen. Die Queen hat ja auch schon solche Handschuhe. Also es kommt einfach gerade okay, ja, es erleichtert mir den täglichen Alltag und das wollen wir schaffen.
Was sind die nächsten Schritte jetzt für euch? Wer in 3 Minuten 10 Millionen macht, das ist ja sowas.
Online. Vielleicht kennt ihr da jemanden,
der da gut ist. Die Queen, die Romy, oder?
Ja, na, also das Gute ist das, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich kann nicht viel, ich kann nur verkaufen. Ingo kann sehr, sehr viel, aber nicht online. Und jetzt müssen wir uns da schauen, welche Partner wir da ganz nah an uns anziehen. Und das ist ein ganz großer Punkt, wo wir starten wollen, weil im Handel sind wir unumstritten die Nummer 1 und sind wir flächendeckend jetzt in über 10 Länder draußen, machen Land für Land auf. Ja, also jetzt auch mit Italien, Dänemark, Slowakei, Tschechien, Schweiz, Österreich, Deutschland, UK, sind wir überall schon draußen und schließen so im Monat 1-2 neue Kunden ab, große Kunden ab, haben jetzt auch die Listung bei Edeka in Deutschland bekommen. Das ist nämlich das Coole, am Anfang haben ja viele Einkäufer gedacht, das ist nur so ein Corona-Produkt, ja, das ist ein One-Hit-Wonder, und jetzt kommt Kaufland KW14 mit einer großen Werbung raus, ja. Jetzt kommt die Edeka in Deutschland und da sind wir. Das heißt, das ist auch die sagen dann, ihr habt es geschafft, mit eurem Produkt wirklich hier für Nachhaltigkeit zu sorgen, und euer Produkt hat eine Relevanz. Kunden wollen das haben, ja, aus den gegebenen Punkten. Und ein ganz großer Punkt wird auch die Weiterentwicklung oder die neue Entwicklung von unserem B2B-Handschuh sein, der dann in der Innenseite des Handschuhs wasserabweisend ist, mit dem man arbeiten kann, mit dem sehr, sehr viele Servicekräfte arbeiten können, mit denen viele Leute in den verschiedenen Handelsunternehmen, also die, was heute Regale schlichten, einräumen, eigentlich die wichtigsten Leute in Corona gewesen, ja, die den ganzen Kreislauf wirklich, ja, nicht wir, die gescheiten Schwätzer, ja, am Schreibtisch, sondern die draußen angepackt haben, überall, wo man angreift, wo Post, DPD, Filialen, ja, da wird unser Handschuh zum Einsatz kommen. Und Sport, im Bereich Fitnessstudios wird es ganz große Hygienebestimmungen geben, und da haben wir einen richtig geilen Fitnesshandschuh jetzt entwickelt. Wir haben mittlerweile auch einen Handschuhspezialisten, der uns die Handschuhe, also wir sind weg vom Freistil, es hat ganz gut geklappt, aber wir haben jetzt auch mit einem Handschuhspezialisten einen super Vertrag, Agreement da unterschrieben, die für uns die Entwicklung und Produktion weiterhin auch betreuen, genau, und eben die Qualitätssicherung hier auch sicherstellen und ja, Länder aufmachen und ja, den nachhaltigen Handschuh rausbringen und viele Menschen einfach ja, nur informieren, dass es entscheidend tut, im Endeffekt tut es der Endkunde selber. Will er einen Plastikhandschuh oder will er
Und mit uns gemeinsam rocken wir online.
Ja. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ja, also wir haben da Potenzial auf jeden Fall. Ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich, wenn wir uns dann drüber unterhalten, sicher bestätigen. Ja, ja. Also ich möchte gern mich unterhalten, ja.
Safe. Geil, Mann!
Wahnsinnsgeschichte, ne?
Wahnsinn.
Ich glaube, der längste Podcast bisher, aber verdient der längste Podcast geworden.
Raphael, Wahnsinn.
Einfach wieder zu viel geredet. Meine Frau hat gesagt, und red nicht zu viel.
Ja, was soll ich beim Podcast tun?
Ja, reden. Es war sehr cool.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, danke für eure Zeit und was ich immer jedem Unternehmer mitgeben will, ist, es gibt nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Es ist nur die harte Arbeit.
Wer als Fußballprofi trotzdem irgendwie seine tausende Kilometer fährt, das beschreibt, glaube ich, dein Naturell, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ganz gut. Du siehst Probleme und versuchst sie zu lösen.
Genau.
Koste es was, weil jetzt nicht finanziell, sondern wie viel Arbeitseinsatz, was es wolle.
Ja, das war es natürlich auch bei wenn ich, euer Story ist ja noch viel beeindruckender.
Nee.
Doch. Nein, aber das, was mir bei Unternehmen auch immer abgeht, ist, wir machen monatelang Businesspläne und dann schauen wir, dass wir Investoren davon überzeugen, dann schauen wir, dass wir uns mal Kapital reinholen, dann machen wir mal schöne Offices, ja. Hey, verdammt, jeder Unternehmer soll mal bis auf den letzten Cent, wenn er wirklich so an seine Idee glaubt, dann will ich, dass er bis zum letzten Cent alles im Unternehmen hat. Dann hole ich mir Kapital. Dann sage ich, wenn ich alles drinnen habe. Ja? Aber das Sicherheitsdenkende, ja, das funktioniert nicht mehr. Das darf nicht mehr funktionieren. Ja? Und dann sage ich, dann hast du die Berechtigung, dass du von dem anderen Geld nimmst. Das ist das, was ich immer, ja. Es ist halt auch oft schwierig, aber es funktioniert. Also es gibt die Möglichkeit, ein cooles Produkt, eine Idee, ohne das Produkt auch schon fertig zu haben. Also es ist nicht immer nur, das Produkt muss marktreif sein. Nein, das Produkt wird dann marktreif, wenn es draußen am Markt ist, dann macht es der Endkunde reif. So sage ich immer. Das Produkt macht der Kunde reif.
Ist, glaube ich, bei uns ähnlich, oder? Also.
Hey, unser erstes Produkt war scheiße. Ja. Und dann haben wir es weiterentwickelt und besser gemacht.
Ja, ich habe den Podcast ja gehört.
Ich glaube, das ist das, was wir seit irgendwie 4,5 Jahren machen. Auch bei allen Produkten. Also ich meine.
Jetzt
ich
auch beim Coffee, ey, wir haben ja jetzt eine Woche auf. Letztes Wochenende, Freitag war schon scheiße. Also so die Laufwege. Jetzt unter der Woche, auch heute Abend noch, baue ich Fernseher auf, Bildschirme, dass es besser funktioniert und nächstes Wochenende wird wieder ein Schritt besser.
Genau.
Und das Wochenende drauf wieder einen Schritt besser.
Aber das macht uns doch auch sympathisch, oder?
Ja, doch. Also, mal komisch, das über sich selbst zu sagen, aber voll, auch in der Snoxaldium bei unserer Beratung, Schritt für Schritt, der erste Kunde, weiß ich noch, war auch Chaos.
Ja, war Chaos, muss man schon sagen.
Da mussten wir dann auch das erste Mal so einen riesengroßen Plan schreiben. Ey, wir hatten keinen Plan, was der von uns will. So, dann haben wir mal 3-4 Jahresplan gemacht, das weiß ich noch. Hat er geantwortet, wirklich, so der Mitarbeiter von dem Unternehmen, ey Leute, wir müssen das nochmal neu machen, das ist Katastrophe, was ihr uns da geschickt habt. Und dafür haben wir dann auch noch 5.000 Euro abgerechnet. Und dann hat er es uns gesagt, okay, was müssen wir besser machen? Und jetzt inzwischen können wir es, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Aber wir sind auch keine, die sich jetzt einschließen und sagen, ey, gib uns mal 12 Monate und dann kommen wir raus, sondern lieber schnell launchen und dann besser machen.
Genau.
Ja. Ich glaube, das ist bei jedem Produkt bei uns so. Das ist bei jedem Kunden bei uns so. Seit, keine Ahnung, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Definitiv.
Das ist auch ein super Abschluss. Raphael, schön, dass du da warst.
Danke für eure Zeit.
Ey, hat viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Es war mega. Und
gesund bleiben.
Wahnsinn. Gesund bleiben.
Mit euren Handschuhen.
Mit euren Handschuhen.
Man kriegt sie ja überall.
Ja. Also elephantskin.com oder auch in Drogerien Müller, Aldi Süd, Aldi Nord, Rewe, Edeka, Kaufland, DM.
Wahnsinn.
Genau.
Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.